Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, zum neuen Interview. Heute mit meinem Gast, der Ander Greitemann, zum Einstieg, wer er überhaupt ist. Er ist Speaker, Autor und Coach für Lebensphilosophie, sowie auch Musiker. Und ja, da werden wir über die ganzen Leidenschaften von Leander auch sprechen. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Erstmal herzlich willkommen an dich.
Schön, dass ich hier sein kann, auch wenn du streng genommen bei mir im Zoom-Raum bist.
Oh ja, da gab's mal Probleme am Anfang, ja, aber man sucht nach Lösungen und man findet sie und sehr cool, schön, dass wir das gepackt haben. Direkt zu Beginn, wenn man bei dir auf Instagram auf die Seite geht, dann sieht man nicht nur deinen Namen Leander Greitemann, sondern dann sieht man auch den Begriff Leander Govinda Greitemann. Geh vielleicht mal auf den Begriff kurz ein, im Bezug auch mit kleiner Erwähnung von deinen Lebensstationen. Das wäre schön.
Also das ist tatsächlich mein bürgerlicher Name, Leander Govinda Greitemann. Und meine Eltern haben sehr viel, haben eine sehr enge Verbindung nach Indien. Meine Mutter hat dort auch viel Yoga gelernt. Die ist Yogalehrerin schon richtig lange, also auch schon vor dem Hype. Schon bevor es cool war, hatte ich das schon gemacht. Und damit bin ich natürlich auch ein Stück weit aufgewachsen. In meinem Haus, in dem ich groß geworden bin, die ersten 18 Jahre meines Lebens gewohnt habe und jetzt auch öfter bin, ist auch ein Yoga-Studio. Das war meiner Mom. Shoutout Yoga-Studio Grube Luise. Wenn ihr im Westerwald seid, auf jeden Fall auschecken. Die macht mit mittlerweile 72 Jahren immer noch mehrere Kurse pro Woche, Yoga-Wochenenden und macht das einfach unfassbar gut. Ich denke, da ist auch viel meiner körperlichen Prägung, ne? Also all die Freude an Bewegung, die hat mich ganz früh an Bewegungen, an verschiedenste Bewegungsformen herangebracht. Ich habe irgendwie, man erzählt sie mir immer so, als ich gerade laufen konnte, hat die mich schon auf Schlittschuhe gestellt. Und ich bin eigentlich immer mehr hingefallen, als zu fahren. Also ich bin immer so bob nach vorne umgefallen. Ich hatte so mini-große Bauer-Eishockey-Schlittschuhe. Die mussten wahnsinnig süß ausgesehen haben, diese kleinen schwarzen Schlittschuhe. Und damit hat sie halt von Anfang an zu mir was mitgegeben auch, so was das Körperliche angeht. Und mein Vater, also meine Mutter war auch viel früh auch schon auch mit spirituellen, lebensphilosophischen Themen unterwegs. Mein Vater vielleicht noch mal extremer, der war bei allen möglichen Gurus auch in Indien auch über längere Zeitraum. Ich habe auch mal für 3 Monate in Indien gelebt, als ich klein war, wo ich jetzt nicht mehr so viele Erinnerungen dran habe, aber war auch so schon häufiger dort und ja, finde das auch ein ganz besonderes, abgefahrenes Land. Und so ist es dann dazu gekommen, dass es eben mein Zweitname auch Govinda ist, der liebende Anteil von Krishna. Man sagt auch so ein bisschen der Hirte, der sich auch gerne auch für andere da ist. Das ist mein Zweitname mit ein bisschen Lebensgeschichte drumherum.
Ja, perfekt. Schön, ich finde es super spannend, darüber zu sprechen und auch zu sehen, wie so die individuellen Entwicklungen von allen Menschen sind, die auch das Umfeld schon in jungen Jahren geprägt haben. Ich glaube, hat jeder seine individuelle Reise, die er da geht, mit den Themen und einen individuellen Punkt, mit dem man auch zu den Themen, zum Beispiel jetzt Spiritualität etc., auch in Begegnung kommt. Ein anderer Punkt, aber erstmal vielleicht zum Anfang. Ein wichtiges Thema hier im Podcast ist ja auch der Sport, Sport an sich. Ich habe auch geguckt und gesehen bei dir in den Stories, du warst auch Snowboard fahren. Wie du machst es als Leidenschaft gerne. Wie bist du dazu gekommen? Wie kam das?
Ich habe mich schon immer für koordinative Sportarten interessiert und habe tatsächlich auch, bin extra in eine komplett andere Stadt für mein Abitur und für die Oberstufe gegangen, um einen Sportleistungskurs auch zu machen. Vor allem eben aber aus der Begeisterung an den koordinativen Sportarten. Das war erstmal eine ziemliche Ernüchterung, so die ersten Halbjahre und Jahre, wo es dann fast nur um Ausdauer und Leichtathletik ging, ich absolut nicht gut drin war und dann bis zum Sportabi auch viel lernen durfte. Auch Schwimmen und all die Geschichten, wo ich nicht unbedingt so ein großes Talent für hatte, aber dann trotzdem bis heute irgendwie Freude dran habe. Also das war auch total schön. Wir hatten ein Trampolin im Garten auch schon eben in der Zeit, wo es das noch nicht so viel gab. Also auch so eins im Boden drin. Cool. So richtig, richtig cool. Also ein ziemlich großes, eckiges eben im Boden drin. Und da haben wir als Kinder einfach jeden Tag drauf verbracht. Und das hat denkst du, ja, auch ganz viel eben in mir angelegt.
Ja.
So an dieser Freude von koordinativen Freestyle-Sportarten, nenne ich es mal. Also geskatet, damals Snakeboard gefahren, das war mal eine Zeit lang so ein großes Ding, so in den 90ern und frühen 2000er, dann Streetboard, was super ähnlich ist, das man auch festgeschnallt, ist so ein Brett, was so, wo man, wenn man hinfällt, tut man sich ziemlich weh, wenn man nicht abspringen kann.
Okay.
Aber so die Rail-Tricks und die Sprünge sind halt dem Snowboarden sehr ähnlich. Und ich bin auch in der Jugend viel Snowboard gefahren. Dann eine Zeit lang war die Musik wieder total im Fokus. Da habe ich Metal in Metalbands gespielt und war so über
Das
einen
ist cool.
Zeitraum von so, ja, ich würde sagen so 16 bis 24, war das wirklich so ein ganz großer Fokus, wo ich ja viel, also ich habe Bass gespielt, auch ein bisschen geschoutet, also geschrien in der Metalwelt und in mehreren Bands und auch viele, viele Konzerte gespielt. Das wiederum hat ziemlich einen Einfluss darauf, glaube ich, so auf meine, wie ich heute auf der Bühne stehe und auch auf größeren Bühnen stehe, weil ich da eben ganz viel Erfahrung auch gesammelt habe und auch, ja, also viele, viele schöne Momente erlebt habe. Und dann habe ich irgendwie durch Zufall mit 24 in so ein, zwei Urlauben entdeckt, ah, Snowboarden schon richtig geil, es macht echt Bock, also super spät, um nochmal durchzustarten. Aber dann hat mich dieses Freestyles, also nagel mich nicht auf die 24 fest, irgendwo kann auch 22 oder 23 gewesen sein, ich weiß nicht mehr. Und dann war ich, bin ich irgendwie zufällig, irgendjemand, den ich kennengelernt habe, hat gesagt, hier in der Nähe, Winterberg, ist nicht so weit von Mainz, ist ein Snowboard-Wettbewerb, Chill and Destroy Tour, wollen wir da zusammen hinfahren? Und ich so, oh Gott, okay, ja, okay, let's do it. Keine Ahnung, wie das wird. Und dann habe ich mich seit Wochen quasi schon drauf, habe auch wieder angefangen, Streetboard zu fahren, um mich so ein bisschen einzugrooven, ne? Und war so voll, oh, geil, Contest, mal echt gespannt. Und eine Woche vor dem Contest ist, kugelt sich der Typ, mit dem ich zusammenfahren wollte, die Schulter aus. Und ich so, oh shit, ich habe mich jetzt so drauf gefreut, so, okay, fuck it, dann fahre ich halt alleine hin. Und dann bin ich da alleine auf diesem Snowboard-Contest. Keine Ahnung, wie das Level sein wird. Keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert. Es war so unfassbar aufregend. Der erste Lauf bei dem Wettbewerb war so, ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, was ich gemacht habe. Irgendwo war ich auf einmal in einem ganz anderen Teil des Kurses. Dachte, was ist das denn für ein Rail? Huch, springe ich mal drauf. Oh, das geht runter. Shit. Also das war ziemlich witzig. Aber wieder, ne, man könnte jetzt in dem Moment, wo der absagt, könnte man denken, ah, scheiße, wie ärgerlich. Ne, jetzt sagt er ab, jetzt muss ich da alleine hin, aber rückblickend würde ich sagen, größte Geschenk, auch wenn ich ihn sehr gern mag und ich auch gerne mit ihm dahin gefahren wäre, aber dadurch, dass ich alleine war, habe ich so wahnsinnig viele Leute kennengelernt, weil ich war alleine und aufgeregt. Deswegen habe ich ständig mit Leuten gequatscht, ne? Und habe da dann viele Leute kennengelernt, auch aus der Umgebung, die auch eine Leidenschaft für Snowboarden hatten und das hat nochmal so richtig das gekickstartet, sodass ich würde sagen, so von eben 24 bis 34 richtig krass Gas gegeben habe, auch echt gepusht, viele Wettbewerbe gefahren, viel gefilmt, Sponsorings auch gehabt, auch in die USA fliegen durfte fürs Snowboarden und so. Also so auch nie davon gelebt, aber ein sehr teures Hobby. Ja, vielleicht gerade so auf null, wenn überhaupt, wahrscheinlich immer noch ein bisschen draufgelegt. Aber halt so auf jeden Fall alles an Material gestellt bekommen und hier und da auch ein bisschen Geld. Und das war dann totaler Fokus und jetzt ist es so langsam, ebbt das Snowboarden ab. Wenn ich es mache, mache ich es mit einer großen Leidenschaft und es ist eine große Freude und viele, viele Tricks kann ich auch noch, vor allem so an den Rails, an den Sprüngen kam ich jetzt nicht mehr so viel dazu, weil ich auch nicht in den entsprechenden Gebieten war. Aber es ist nach wie vor, ja, wenn ich fahre, total schön, aber ich habe jetzt so gerade alle Sponsoring-Verträge, also es waren auch keine richtigen Verträge, Handschläge, wieder mit per Handschlag wieder aufgelöst und gesagt, alles klar, ich schicke mir gerne nichts mehr. Ich glaube, ich fahre nicht so viel, dass es das irgendwie rechtfertigen würde. Wenn ich Lust habe, fahre ich und wenn nicht, nicht. Und jetzt ist eben gerade die Musik so krass im Vordergrund wie seit Metal-Zeiten nicht mehr, durch die Entdeckung der Handpan jetzt während Corona. Und jetzt mache ich das in Teilen tatsächlich beruflich und bin irgendwie wirklich richtig, ja, mit einem Bein Musiker, was total irre ist. Ja.
Ja, spannend, spannend. Ich glaube, ja, das, was du eben erwähnt hast, auch diese Geschichte mit deinem Freund, das war so ganz klassisch. Dieser Spruch ins kalte Wasser springen, einfach mal über deine Komfortzone rausgehen. Diese ganz klassischen Sprüche auch in der persönlichen Entwicklung. Und bist du schon mal Ski gefahren? Eigentlich?
Ja, so aus Spaß. Also ich war mit Freunden unterwegs und die fuhren alle deutlich schlechter als ich. Also es waren keine, mit denen ich Freestyle fahren konnte, und normal Piste fahren war dann halt
Ja,
relativ
gut, ja
langweilig.
klar.
Und dann habe ich mir mal so für einen Tag einfach mal Ski geliehen und bin da die Piste runtergebrettert. Das war schon auch ziemlich witzig. Ja.
Cool. Hier, yes. Was ist denn das Geilste an Snowboarden? Du hast jetzt die einmalige Chance, mich und auch andere leidenschaftliche Skifahrer zu überzeugen. Warum ist denn Snowboarden besser als Skifahren?
Ach, ich weiß gar nicht, ob es besser ist. Aber also was schon schön ist am Snowboarden, ist so, dass ja, also ich würde sagen, ich will überhaupt gar keinen überzeugen. Wenn das volle
Okay,
Lebensgefühl beim Skifahren da ist, dann ist das wunderbar. Und die sind sich so ähnlich, die Snowboarden. Ne? Es gibt ästhetische Unterschiede, wo ich sage, das finde ich beim Snowboarden schöner. Manche Sachen sehen auch beim Skifahren abgefahrener aus. Ich glaube generell, also für mich in der Analyse ist ein großer Unterschied zwischen Snowboarden und Skifahren: Snowboarden ist in den ersten Tagen wesentlich frustrierender, weil man viel mehr hinfällt, weil beim Skifahren fährst du halt erstmal geradeaus. Du, ne, irgendwie auf den Beinen halten, das kennt man noch, wenn man vorher Inlineskaten war, ist es erstmal ähnlich. Das heißt, die ersten Tage sind nicht so frustrierend. Aber beim Snowboarden ist es dann so, du überholst dann eine Zeit lang rechts außen, weil es sieht schneller cool aus. Also, ne, wenn du diese erste Zeit überstanden hast und du kannst schon so ein paar Kurvelchen, dann sehen die viel schneller cool aus. Da musst du beim Skifahren dann
Ja,
relativ
stimmt.
lange üben, bis das auch wirklich cool aussieht. Weil dann ist es so
Ja.
erstmal so die ersten, bis du wirklich richtig geil abkarven kannst. Und das ist, glaube ich, so der Preis. Also man ist am Anfang volle Frustration und alle Körperteile blau und echt hohe Handgelenkbruchsverletzungsgefahr.
Ja.
Und dann kommen beim Skifahren irgendwann die Knieverdrehgefahr, die auch sehr hoch ist.
Oh
Und
ja.
gleichzeitig, ja, dauert es echt, bis du richtig geil so abkarven kannst und dich richtig reinlegen kannst. Das ist so ein Unterschied, der mir mal so aufgefallen ist, aus meiner Sicht. Ja.
Ja, ne, du sagst es ja am Anfang direkt auch, wo du die Antwort gegeben hast, dass es wichtig ist, individuell zu schauen, was einem Menschen, glaube ich, einfach mehr Spaß macht. So einfach, wo man mehr drauf Lust hat, vor allem auch. Wenn ich mehr Lust auf Skifahren habe, dann fahre ich halt Ski. Wenn ich auf der anderen Seite auch Snowboard fahren kann und da mehr Lust drauf habe, dann fahre ich halt Snowboard. So einfach das, was in dem Moment vielleicht gerade, ja, einem mehr Freiheit auch vielleicht bedeutet, wenn man das jetzt macht. Und das, ja, in Bezug jetzt auch auf die nächste Frage für dich, um das Thema Lebensphilosophie auch einzusteigen. In welchem Moment deines Lebens hast du denn am meisten Freiheit gespürt?
Also ich versuche das als Grundhaltung im Innen zu kultivieren. Also mich nicht abhängig zu machen von Dingen im Außen, von Dingen in meinem Verstand, in meinem Kopf, die das Leben sehr eng machen. Ne, sehr unfrei machen. Wenn ich zum Beispiel, ne, bei dem, was wir gerade sind, wenn ich den Gedanken glaube, alle Skifahrer sind uncool oder Snowboarden ist uncool und es deswegen nicht mache, obwohl ich sich eigentlich Lust drauf hätte, es zu machen, aber ich denke, oh, was denken denn meine Freunde oder was denken meine Eltern, die sind doch alle immer Skifahren, oder ich mache es nur, um meine Eltern zu schocken. All das ist unfrei, weil ich eigentlich nicht das mache, was sich gerade richtig anfühlt, sondern ich agiere aus Angst oder ich agiere aus einem Getriebensein heraus. Und das bedeutet nicht frei sein für mich. Entweder also im Endeffekt ist es alles gedanklich, weil auch die Dinge vom Außen, es braucht meinen Verstand, der sich das nimmt. Erst dann leitet es mein Verhalten und schränkt es vielleicht auch ein. In den allermeisten Fällen. Es gibt natürlich auch im Außen ein paar Restriktionen, physikalische Gesetze, andere Gesetze, Gewalteinwirkungen, wie auch immer. Insofern ist für mich jeder Moment, in dem ich völlig da bin und mich nicht einschränken lasse durch Gedanken, durch es sollte anders sein, es sollte besser sein, ich sollte anders sein, ich sollte etwas anderes machen als das, was ich gerade mache. Der ist maximale Freiheit. Und das kann sein, während ich spazieren gehe und irgendwie aufs Wasser gucke. Das kann sein, während ich einen Vortrag halte. Das kann sein, während ich mit dir hier sitze und ein Podcast-Interview führe.
Cool.
Und ich versuche wirklich, mich immer wieder daran zu erinnern. Und ich glaube, das ist auch alles, was es zu entwickeln gibt, nämlich das Abwickeln von Gedanken, das Entwickeln im klassischen Wortsinne, also die von Gedanken über, ich sollte so sein, ich sollte noch das erreichen, das müsste ich noch hinbekommen und erst wenn ich das hinkriege, dann bin ich in Ordnung. Und das alles loszulassen und wirklich einfach im Kontakt zu sein mit dem, was gerade da ist, mit dem Moment, mit dem, was ich jetzt gerade tue, mit dem Mensch, der mir gegenüber ist, mit dem, was ich gerade machen möchte. Das und that's it. Und da gibt es auch nichts zu optimieren, da gibt es auch kein besseres Freisein, kein weniger besseres Freisein, kein, das ist nur dann schon wieder Film, das ist nur wieder irgendwo hinkommen wollen, nur wieder irgendwie was erreichen zu wollen. Oder zu sagen, oh, da war ich aber noch ein Stück freier, ne? Oder dieser eine Moment, den möchte ich wieder haben, wenn ich nochmal dieses ungetrübte Gefühl, was ich da hatte an diesem lauen Sommerabend, dann bist du lost und dann nimmst du dir die Freiheit. Im jetzigen Moment, weil du nämlich denkst, es sollte so sein wie damals und anfängst innerlich zu vergleichen. Das sind aber alles Mind Games, alles nur Dinge, die dein Verstand in dem Moment erzeugt und dich trennt von der ultimativen Freiheit, die du jetzt und jetzt und jetzt haben könntest.
Das ist einfach gut, wenn man dir zuhört, im Podcast oder generell auch, wenn du Vorträge hältst. Da, jetzt gerade habe ich die persönliche Erfahrung mit dir, dass ich sehe einfach, wie deine Worte rauskommen, wie es einfach rausfließt. Und das finde ich super, cool. Und echt super spannend, dass du, wie du, ja, ein perfektes Dankeschön hier an der Stelle. Und ja, gerade ist die
Sehr schön. Ja,
Internetverbindung nicht
genau
so
an der
stabil. Ich hoffe,
richtigen
du hörst
Stelle.
mich.
Mensch, da hätte ich mir so, habe ich gerade so ein schönes Lob bekommen und es war leicht zerhackselt von der Qualität. Aber ich glaube, ich habe
Nein.
ich habe die
Ja.
Message bekommen. Also das, ne, du meintest, dass Freude dran hast, also wie das in dem Moment dann rauskommt oder das, was ich sage oder wie ich spreche. Und ja, also ich meine, da ist die Art, wie ich versuche, auch solche Inhalte zu vermitteln, ist im Prinzip genau die Philosophie, über die ich spreche. Nämlich nicht zu sagen, das sind die Sätze, die ich habe, das sind die Beispiele, die ich habe und mit denen renne ich rum und gebe die immer so raus oder das ist der Vortrag, den ich habe und den halte ich und da ist genau die Dramaturgie und genau dieser Satz, sondern ich versuche halt, das so zu verstehen, das Thema und so immer wieder auch zu erfahren und dann wirklich immer wieder neu aus der Erfahrung zu sprechen und dem, was sich gerade aber richtig anfühlt, dem, was gerade da ist und auch das Vertrauen, dass das, wie ich es heute sage, genau richtig ist, weil es auch die einzige Art ist, wie ich es sagen kann und möchte und nicht
Ja,
irgendwas
cool.
auswendig gelerntes, nicht irgendwas reproduziertes, nicht irgendwie was abgelesenes oder so, sondern das, was ich jetzt aus unserem Kontakt gerade, genau so wie es jetzt gerade ist, ergibt. Und manchmal können mir Leute vielleicht ein bisschen besser folgen, manchmal können sie mir ein bisschen weniger gut folgen. Aber ich glaube, dass der Wert davon, mich dem Moment hinzugeben, wertvoller ist als ein perfekt geschliffenes Set an Wörtern, wo ich weiß, ah, das versteht man ganz gut und deswegen nehme ich das immer wieder, weil ich kann es im Endeffekt eh nicht wissen und es widerspricht halt eigentlich dem, worüber ich spreche, nämlich mich mit Vertrauen dem Moment hinzugeben, mit dem, was jetzt da ist, mit dem, was ich jetzt mitbringe, mit der Energie, die ich jetzt mitbringe, mit dem, was mir heute wichtig ist, wo ich auch das Gefühl habe, was zu dem passt, was dir vielleicht wichtig ist, indem ich dich da angucke und sehe, du nickst oder du schüttelst mit dem Kopf oder du oder ich mir vorstelle, wer hört das? Das macht alles natürlich was mit mir und mit der Botschaft von dem, was ich sagen möchte im Endeffekt.
Cool. Ja, das ist echt super, super spannend. Generell das nach außen treten, Speaker an sich, das Thema ist für mich neu gekommen und ja, vielleicht wird es für mich auch mal in die Richtung gehen. Ja, es ist schon so diese Vorstellung, die man ja im Kopf auch kreiert, dass man sowas macht. Das kann für viele Menschen, glaube ich, auch ein bisschen beängstigend sein, aber für mich ist es irgendwie so, dass ich cool finde und auch Lust drauf habe, das mal auszuprobieren. Und vielleicht ja, wird es mal in die Richtung gehen. Und ja, genau, wir kommen nochmal zu dir, zu dem Thema Musik. Du hast ja mehr Leidenschaft noch in die Musik gefunden, sagst du auch. Du bist gerade ja voll in dem Thema auch drin. Vor allem prima natürlich in dem Thema Handpan. Ich weiß, ganz klassische Frage, aber auch vielleicht mal zum Einstieg zu diesem Thema Handpan. Was ist denn genau eine Handpan? Oder warum spielst du auch Handpan, damit die Zuschauer auch ja, einen kleinen Einblick bekommen, was das
Ja,
Instrument so ist?
also die Handpan ist ein Stahlschlaginstrument, also eigentlich ein Rhythmusinstrument, ja, wie eine Stahltrommel. Steel Drum kennen vielleicht einige so aus der Karibik, bim, 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 bim,
Ja, oh
so
ja.
Ariel-Musik. Deswegen denken auch viele immer, die Handpan kommt irgendwie aus dem karibischen Raum. Das haben allerdings Schweizer von Pan Art erfunden, noch gar nicht so lange her. Also noch ein relativ junges Instrument. 15 Jahre oder so vielleicht gibt es das. Und die letzten Jahre hat es halt einen größeren Boom erlebt. Jahrelang war es auch schwer, an eine zu kommen. Mittlerweile ist es relativ einfach. Und ich bin durch Zufall auch super spät. Also ich spreche immer mit so vielen Menschen, die schon seit 8 Jahren das geil finden oder seit 10 Jahren irgendwie davon träumen. Ich habe wirklich vor 1,5 Jahren das zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, als ich bei meinem Podcast-Buddy Alex zu Hause war. Und der hatte da eine Handpan und hat die mir einfach auf den Schoß gelegt. Und dann habe ich angefangen, das so zu erforschen und habe gedacht, fuck, Alter,
Spielen, ja,
das
cool.
macht ja so Bock, das resoniert so stark mit mir. Und ich habe ja schon viel Musik in meinem Leben gemacht und immer mal mehr, mal weniger. Hatte
Ja.
nach der Metal-Phase eine Zeit lang nichts. Dann habe ich akustische Gitarre gelernt, so ein bisschen
Ah ja,
darüber
cool.
gerappt und so Singer-Songwriter-Sachen gemischt mit Deutschrap. Sachen, die ich irgendwann mal auswendig gelernt hatte. Dann hatte ich ein bisschen Spaß dran, Klavier zu lernen. Und all die Sachen helfen natürlich extrem jetzt beim Lernen der Handpan. Und wieder passend zu dieser, zur Lebensphilosophie, für die ich auch werben möchte oder die, nach der ich lebe und die sich für mich einfach immer stimmiger anfühlt, je mehr ich mir erlaube, mich auch der mehr und mehr hinzugeben. Da war diese Handpan. Und ich habe die gespielt und habe gemerkt, krass, okay, das fühlt sich total richtig an. Und dann habe ich, einen Monat später, kam der Gedanke, okay, ich will jetzt doch auch eine Handpan. Ich wusste, das kostet irgendwie 2.000 €, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, sonst hätte ich wahrscheinlich direkt schon am gleichen Abend bestellt. Aber ich dachte so nach einem Monat oder so danach, vielleicht waren es auch noch ein paar Wochen, nee, es ist einfach, das Bedürfnis ist so stark. Kurz gegoogelt, bisschen zu kurz gegoogelt, wenn ich es bewerten würde, jetzt rückblickend einfach dann mehr oder weniger kurz, Bewertung gut, sieht gut aus, ja, die, okay, bestelle ich. Kam dann auch relativ bald und ja, dann war ich lost, also im positiven Sinne.
Ja.
Also hatte sofort Spaß daran und aber ohne Grund, ne? Also es gab jetzt nicht, dass ich dachte, geil, ja, die Handpan, die baue ich dann ein und stimmt, das passt ja voll gut, dann kann ich das in Workshops und außerdem auf Instagram kommt das bestimmt auch gut. Nichts in diese Richtung, also keinerlei Gedanke dahinter, warum oder irgendwie beruflich oder sonst wie so Hintergedanken, sondern einfach nur diesem Gefühl nachgegangen, das resoniert mit mir, damit möchte
Genau
ich Zeit
das.
verbringen.
Und genau das ist ja das, was Kinder machen, wenn sie irgendein Spielzeug sehen. Also, das fällt mir gerade so auf. Und das, was du gerade eben gesagt hast, dieses, ja, was mache ich damit? Wie kann ich das vielleicht umsetzen? Wie kann ich das einbauen? Etc. Das ist ja so dieser Verstand, der diese Fragen auch kreiert. Und Kinder haben das halt noch nicht, haben diese Entwicklung, sage ich mal, ja, noch nicht gemacht. Und ja, das ist einfach dieser Spaß am Spielen generell im Leben.
Ja, und das ist halt so schade, dass wir gesellschaftlich wirklich dem eher immer wieder Riegel vorschieben. Also ich habe auch so von verschiedenen Menschen, auch so im Laufe meines Lebens, gut gemeinte Ratschläge bekommen. Nicht aus meinem Elternhaus zum Glück. Aber so im Sinne von, ja, Leander, du musst dich fokussieren, ne? Also ich habe wirklich mal mit einem anderen Trainerkollegen, der weiter war als ich, auch älter war als ich, und ich war noch so im Studium, ne, und habe schon so assistiert und war bei so auch so lebensphilosophischen im weitesten Sinne auch so Leadership-Trainings habe ich einfach mit unterstützt. Und er hat mich mal quasi so zur Seite genommen bei einer Autofahrt hin zum Kunden, hat gesagt, Leander, guck mal, du bist jetzt Anfang 20, ne, du hast diese Metal-Bands, viel zu großer, also ne, machst das fast beruflich schon, so viel Zeit und Energie steckst du rein. Jetzt fängst du noch mit dem Snowboarden an. Sag mal, du musst, wenn du Trainer werden willst, musst du dich mal fokussieren. Du musst jetzt mal überlegen, was du willst. Willst du jetzt Musiker werden? Willst du Trainer werden? Fokussier dich mal. Und zum Glück habe ich ihn nicht ernst genommen. Also es ist ja nicht so, dass das nie und in keinen Umständen wahr ist. Ich glaube, wenn man Profifußballer werden will und erste Bundesliga spielen will, ist es wahrscheinlich schwierig, gleichzeitig noch mit einer Band auf Tour zu sein oder im schlimmsten Fall noch Skateboarden zu gehen. Wo, also das darfst du gar nicht, schon
Ja, das ist zu hohe
fraglich.
Verletzungsgefahr,
Viel zu hohe Verletzungen oder auch Snowboarden und so, das ging schon gar nicht. Aber wer sagt denn, dass das nicht geht? Also wer sagt denn, dass ich nur Trainer sein darf, wenn ich Trainer werden will? Wer sagt denn, dass es darum geht? Warum muss ich überhaupt exzellenter Trainer werden? Wenn ich Freude daran habe, wie ich jetzt trainiere und Leute damit berühren kann, muss ich doch nicht noch besserer und rhetorisch noch feingeschliffener und noch mal einen Kurs und da noch mal ein Buch und alles
Immer
immer
mehr,
in
immer mehr. Ja.
Und alles in die gleiche Richtung, immer weiter, anstatt das viel mehr aufzumachen und da mehr das zu tun, was sich richtig anfühlt. Klar, ich muss irgendwie meine Miete bezahlen. Das macht schon Sinn, darauf zu gucken, ne, dass ich irgendwie irgendwas auch mache, dass ich einfach grundlegend für mich und meine Familie irgendwie sorgen kann. Aber das ist ja relativ schnell, in Anführungsstrichen, vor allem in unserer Kultur gegeben. Dafür muss ich nicht in meiner Freizeit noch alles darauf ausrichten, um noch besser zu werden und noch besser. Da sind wir ja einfach ja relativ schnell safe, oder das, ja, und genau das kam dann eben auch jetzt mit der Handpan, ne? Also da würde dir jeder Erfolgstrainer, würde dir davon abraten, so viel Zeit in Handpan zu stecken, wie ich das gemacht habe. Also wirklich auch, ja, morgens mich erstmal hingesetzt und eine halbe Stunde Handpan gespielt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das fühlt sich jetzt gut an, das tut mir irgendwie auch gut, das ist ein mega Ausgleich. Also das ist auch das, was mich auch so reizt an diesem Instrument, das ist so, ja, so ohne viel Üben so schnell zugänglich ist, weil es in sich auch gestimmt ist, weil es nicht wie in einem Klavier alle Töne gibt, sondern es ist schon eine Auswahl. Dadurch kann man auch nicht so viel daneben hauen. Und all die Dinge, die ich in meinem Leben getan habe, all dieses sinnlose in der Band spielen über Jahre, was mich so viel gelehrt hat auf so vielen Ebenen, was mir meine Bühnenpräsenz gegeben hat, was mir jetzt erleichtert hat, so einen schnellen Zugang zu diesem Musikinstrument zu finden, können sich dann auch immer wieder verknüpfen zu einem, wo man denken könnte, das hat doch jemand geplant. Und ich glaube gar nicht unbedingt, dass es wie so einen großen Plan gibt und alles so Schicksal ist und das ist alles genau vorbestimmt. Kann sein, aber es ist auch unwichtig, weil ich glaube, dass wenn wir dem Leben die Chance geben und all das, was wir tun, immer mit Leidenschaft tun. Und manchmal ist es auch mit Leidenschaft versuchen, eine Steuererklärung zu machen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es immer nur fahren ist oder dass ich das propagieren will. Und manchmal sitze ich auch an meinem Schreibtisch und krieg die Krise über die Kommentare meiner Lektorin über meine neuen Texte für mein Buch, wenn die auseinander nimmt, sagt, Herr Reitmann, ich kann Ihren Gedanken nicht folgen. Und dann krempel ich auch manchmal die Arme hoch und sag, gut, komm, das ist jetzt einfach angesagt und versuche das dann auch mit Begeisterung zu machen, gelingt mir das immer? Nein. Aber das sind halt Phasen und ganz viele leben ihr Leben eigentlich vom Eintritt in die Schule bis ans Sterbebett komplett streng und eng und ausgerichtet immer auf eine Sache, immer auf die Zukunft, immer, ah ja, wenn ich das mache, dann erst und dann bin ich im Urlaub und dann mache ich das und dann mache ich das und übersehen halt immer die unfassbare Vielfalt des Lebens, die sich offenbaren kann, wenn wir uns das durch den Verstand und unsere Glaubenssätze und all das, was wir denken, ist nicht immer so klein machen und immer denken, nee, ich kann nur das machen oder wie du gerade gesagt hast, ein Erwachsener macht sowas nicht. Der, ne, der spielt nicht. Oder also wie viele Stories wir darüber haben, was Erwachsene machen und was sie nicht machen. Ne, allein schon, wenn du irgendwo hinrennst und keine Joggingklamotten anhast, einfach weil du gerade Lust hast, schnell irgendwo hinzugehen, das ist schon komisch. Ne? Du denkst so, hä, was? Musst du einen Zug erwischen oder was? Weil Kinder rennen fast überall hin, wo sie hinlaufen. Ne? Weil einfach aus der Freude an der Bewegung oder
Das Freude an der Sache an
aus der
sich.
Freude an der Sache irgendwie Sandburgen bauen, ohne dass Kinder in der Nähe sind, einfach weil du gerade Bock drauf hast, eine Sandburg zu bauen. Irgendwie rumsingen, rumtanzen, rumschreien in der Öffentlichkeit, ohne andere zu sehr zu belästigen. wenn sich das richtig anfühlt. Aber wir haben uns halt so viele, wir haben so viele Gedanken im Kopf, was man macht, was man nicht macht, was man machen sollte, was man nicht machen sollte, was das Leben dann halt so klein macht. Und wo wir sagen, nein, Leander, du kannst jetzt nicht so viel Handpan spielen, du willst doch erfolgreicher Trainer werden. Wenn du erfolgreicher Trainer wirst, machst du das nicht. Und was halt passieren kann, ich sag gar nicht, dass es unbedingt so sein muss, es ist auch völlig egal, wenn du es nur aus der Freude am Tun tust, ist ja egal, was sich daraus entwickelt. Was aber passieren kann, und ich glaube, in wirklich genauso vielen Fällen, wie wenn man es gezielt angeht und sagt, ich will jetzt Profimusiker werden, kann aber genauso gut sein, dass wenn du es komplett ohne Intention tust, ich spiele einfach Handpan, weil es sich gerade richtig anfühlt, dass sich dann die Puzzlestücke verbinden und ich, wie jetzt, vor einem Monat mein erstes Handpan-Seminar gegeben habe, wo ich das an andere Leute weitergegeben habe, wo ich meine lebensphilosophischen Elemente verbinden kann, wo ich erste Anfragen habe für auch Auftritte, nur mit der Handpan, also wo es wirklich nur um Musik geht, wo ich als Musiker gebucht werde und einfach für so ein Event dann mein Honorar bekomme, dass ich das einfach hinterlege, wo ich das, ich baue das in meine Vorträge ein. Ja, es ist ich fester Bestandteil unseres Podcasts, macht dadurch, hat das so seine eigene Note. Ich habe gestern Abend ein einstündiges Insta-Live-Konzert gegeben, weil ich Spaß dran hatte. All diese Dinge können sich ergeben, müssen sich aber nicht ergeben. Aber wenn wir immer Dinge mit Begeisterung tun, dann geben wir dem Leben zumindest die Möglichkeit, das will ich sagen, die Möglichkeit, dass immer wieder diese wunderbaren Zufälle und diese wunderbaren Verknüpfungen entstehen können, wie sich all das irgendwie kombiniert, wie ich mit durch mein, das, was die Leute am meisten bei meinen Vorträgen schockt und wo nach jedem Vortrag jemand auf mich zukommt, ist mein Sprung auf den Tisch, mit dem ich in der Regel meinen Vortrag starte, wo ich so aus dem Stand dann so auf den Tisch drauf springe und dann den Club der toten Dichter zitiere. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, wenn ich nicht so dumm viel Snowboard gefahren wäre in meinem Leben und ständig auf Rails und Geländer mit meinem Snowboard draufgesprungen wäre, dadurch diese Bewegung 1000 Mal geübt habe, da wäre ich im Fitnessstudio gar nicht auf die Idee gekommen, das zu trainieren. Und das wäre mir auch nicht in der Speaking Masterclass XXL beigebracht worden für meinen eleganten oder auch nicht im Rhetorikseminar. Und es konnte mir nur kommen, dieser Einfall, so auf den Tisch zu springen, der dann erstmal alle direkt schockt am Anfang des Vortrags. So, oh, krass, was? Wie ging das denn jetzt? Und die sind sofort da und ich habe direkt einen thematischen Einstieg. Die Leute sind direkt wach, die sind direkt bei mir. Meistens gibt es den ersten Zwischenapplaus direkt als Start, bevor ich irgendwas gesagt habe. Das kann ich mir so nicht ausdenken, das kann ich nicht als Ziel formulieren, das kann ich nicht planen. Das ist nur entstanden, weil ich zufällig Bock hatte, Snowboard zu fahren und das gemacht habe, weil es sich richtig angefühlt hat. Und ich hatte offensichtlich keine Lust, das professionell zu machen, also habe ich nebenbei Vorträge gehalten, an Lebensphilosophie gearbeitet und jetzt wird das Snowboarden weniger, aber ich kann trotzdem Dinge aus dem Snowboarden, die sind ja in mir drin, die vergesse ich ja nicht, einbauen und die machen dann, glaube ich, das, was ich mache, dann zu meinem und nicht zu der siebten Kopie von den Personen, die alle die gleiche Schule durchlaufen sind, die alle von den gleichen Leuten, die alle Leute im Umfeld hatten, die sagen, nein, du musst das machen und das machen und das machen, dann wirst du erfolgreicher Trainer. Und wenn aber alle das Gleiche sagen, dann sind die sich halt auch einfach sehr ähnlich. Aber wenn du mehr dem nachgehst, was sich für dich richtig anfühlt, so wäre meine Hypothese, dann ist es halt deins. Und dann kannst du dich auch nicht vergleichen, dann kannst du nicht sagen, der springt irgendwie noch besser auf den Tisch als ich, weil es macht einfach keiner. Ja, und im Endeffekt, und dann drehen wir uns wieder zu dem, es macht dich halt frei, weil vielleicht werde ich Musiker in 2 Jahren, keine Ahnung. Ne? Also wenn sich das richtig anfühlt, das Handpan-Seminar hat so viel Spaß gemacht. Ich habe direkt nochmal einen Termin mehr gemacht für nächstes Jahr, den ich anbieten möchte. Und vielleicht bin ich ein paar Jahre einfach nur Musiker. Wenn ich denke, mir reicht's jetzt mit Philosophie, da muss ich Leute immer überzeugen. Da stellen die so kritische Fragen. Wenn ich Musik mache, kann ich einfach nur Musik machen. Herrlich. Und nach 2 Jahren denke ich, auch jetzt habe ich aber wieder was zu sagen, habe ein neues Buch geschrieben und mache wieder das. Und es ist völlig egal. Und wenn du in dieser Erfolgslogik bist und dieser engen Logik, dann sind das 2 verlorene Jahre. Ah, da hat er nur Musik gemacht, hat er Auszeit gemacht. Mensch, in der Zeit hätte er auch weiterarbeiten können. Aber das entsteht halt nur in dieser Logik von, ich muss irgendwo hin, ich muss irgendwo was erreichen, ich muss besser werden, ich muss exzellent werden, was immer das heißt. Das Einzige, was ich möchte, ist in Kontakt sein mit dir, während ich gerade spreche.
Bemerkt. kommt wieder alles herausgeflossen. Das ist echt bewundernswert. Man merkt so, ich höre dir zu und dann kriege ich auch irgendwie Gedanken und will dazu was sagen. Und ja, aber es geht einfach nicht darum, dass man die ganze Zeit irgendwie so nachdenkt, sondern dem anderen gegenüber einfach zuhört und das, die Worte einfach dann für sich verinnerlicht. Und schön. Ja, ich habe mir jetzt irgendwie ein paar Sachen im Kopf gehabt, die ich jetzt sagen will, aber ich habe keine Ahnung mehr.
Ja, sehr schön.
Ist mir auch egal, weißt du, das ist einfach so, eine Sache fällt mir noch ein, das ist einfach wichtig, das, was du jetzt gesagt hast, für mich dieser Punkt der Individualität, das ist für mich so ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den nach außen zu bringen. Weißt du, wir haben dieses, auf der einen Seite, was du gesagt hast, diese Gesellschaft mit dem schneller, höher, weiter, die immer noch mehr in diese Richtung driftet. Ich glaube, in Anführungszeichen, unsere Aufgabe auch ist es, wenn wir diese Themen hier besprechen, als Podcast etc. oder einfach als Speaker generell, dass wir damit mit diesen Themen nach außen treten, eine gewisse Sensibilität und Offenheit für diese Themen schaffen, so wie ich es auch mal mit dem Thema Gehörlosigkeit gemacht habe, weil meine Eltern ja gehörlos sind und ich mir gedacht habe, let's go, wieso nicht? Hab mit einem Kumpel geschnappt, dem seine Eltern auch gehörlos sind, den kenne ich seit Kind auf und haben ein paar Videos gedreht, wie es denn so ist, ja, gehörlos zu sein, zum Beispiel, dass man eine Maske auf hat und wie war das mit der Zeit, wie funktioniert das für Gehörlose? Oh, ja. Und das einfach zu machen, wieder diesen Sprung ins kalte Wasser zu machen, diese Komfortzone zu verlassen, das ist mir richtig bewusst geworden, wenn du das auch richtig machst, dann wird es dir bewusst. Und dieses Gefühl ist echt, echt cool, wenn man das einfach mal macht.
Voll. Und ich glaube halt, dass das klingt ja erst, also ich finde dieses Komfortzone verlassen, könnte im ersten Moment auch ein Satz von der Höher-Schneller-Weiter-Fraktion sein. Ne? Du musst dich fordern, du musst raus, du musst dich pushen, wie willst du was Neues? Ne? Aber ist es gar nicht unbedingt. Also ist es schon auch, aber es ist auch, ich glaube, dass die Komfortzone oder dass diese Limitierung auch ganz viel entsteht durch dieses Höher, Schneller, Weiter. Weil ich kann nur auch wirklich Fehler machen, wenn ich weiß, wo ich hin will. Wenn es irgendwas zu erreichen gibt. Ja. Wenn ich dem, was ich jetzt tue, die Bedeutung gebe. Und ich habe das Gefühl, das wäre jetzt einfach geil, das zu machen. Und dann frage ich mich, was kann schiefgehen? Und wenn ich weiß, ich möchte irgendwo ankommen, dann könnte ich sagen, naja, aber wenn ich jetzt das mache, dann werde ich vielleicht doch kein erfolgreicher Trainer oder dann komme ich doch nicht auf die große Bühne oder da. Also je genauer ich weiß, wo ich hin will, desto mehr Fehler kann ich eigentlich machen, desto mehr kann schief gehen, desto schwerwiegender wiegt ein Scheitern. Und wenn ich aber frei bin, um deinen Begriff vom Beginn zu benutzen, dann kann ich viel mutiger werden und manche Sachen sind sogar wie selbstverständlich und braucht gar keinen Mut, weil du so einfach sagst, klar probiere ich das aus, so das mache ich jetzt einfach, ne? Und manche Sachen fühlen sich vielleicht trotzdem, sind trotzdem mit Angst verbunden, aber ich mache sie vielleicht noch viel eher, weil ich weiß, dass das auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, wirklich im Kontakt mit dem Moment zu sein, weil das ist ja auch dieser schöne Zusammenhang. In dem Moment, versuch mal, ins kalte Wasser zu springen und nicht präsent zu sein. Versuch mal, wenn du ins kalte Wasser springst, über deine E-Mails nachzudenken, die du noch später schreiben willst. Spring mal vom 10-Meter-Turm und löse eine Rechenaufgabe unterwegs, die nichts mit dem jetzigen Moment zu tun hast. Wenn du springst, das sind meistens die Momente, wo wir richtig präsent sind, wo wir richtig bei dem sind, was wir tun. Das heißt, das ist auch so schön, das bedingt sich so gegenseitig. Wenn ich wirklich präsent bin, habe ich wahrscheinlich weniger Angst und tue mehr Dinge, die außerhalb der Komfortzone liegen. Und wenn ich diese Dinge tue, bin ich wahrscheinlich präsenter, weil es braucht meine Aufmerksamkeit. Es ist neu, es ist aufregend, es ist anders und deswegen bin ich wahrscheinlich viel mehr bei dem, was ich gerade tue, als wenn ich zum 100. Mal genau das Gleiche mache und ich erzähle zum 100. Mal den gleichen Vortrag und ich langweile mich schon selber, weil ich selber genau weiß, welcher Gag gleich kommt. Da lachen dann die Leute wieder, da klatschen sie dazwischen, weil ich extra so eine dramaturgische Pause einbaue und die ich schon erwartungsvoll angucke und dann kommt der Applaus und ich denke, geil, der Applaus war diesmal aber ein bisschen weniger toll als beim letzten Mal. War das jetzt nicht so gut? Ist das Publikum doof? Und wenn ich selber nicht weiß, was passiert, wenn ich selber nicht weiß, was mein nächster Satz sein wird, ist das Spannung pur, ist das Leben pur, ist das Aufregung und dann bin ich auch präsent und dann bin ich auch da und vermutlich habe ich auch eine ganz andere Energie und eine andere Wachheit und bin auch viel mehr offen für das, was gerade im Raum passiert, als wenn ich halt mich selber einschläfe, indem ich halt alles auf die sichere, aber sehr langweilige Art dann auf Dauer tue.
Genau, und ich merke es gerade auch selber, das ist genau das, wenn ich dir zuhöre und selber diese Gedanken kreiere, ist genau das, was du gerade gesagt hast, der Fall. Und wenn ich hier auf meinen Leitfaden schaue, den ich nebendran habe, ist es genau dasselbe. Weißt du, ich habe mir natürlich ein paar Sachen runtergeschrieben, aber ich muss es ja nicht alles machen. Weißt du, es fühlt sich halt in dem Moment einfach nicht richtig an. Wenn ich das nicht machen möchte, mache ich das halt nicht, diese Frage zu stellen oder ja, einfach noch näher darauf einzugehen, weil es ist wichtig, was in dem Moment passiert, was du auch gesagt hast. Aber eine Sache ist mir tatsächlich wirklich noch wichtig. Ja. Ich finde es cool, wie wir von Handpan jetzt wieder in diese Richtung gekommen sind, einfach mal ausgeschwiffen, ja. Aber so ist es halt. So ist es, ja. Man kann es nicht ändern, es ist halt so passiert. Aber zur Handpan nochmal, ich habe ja einen äußeren Blick noch drauf. Ich habe selber noch nicht gespielt oder selbst noch keine. Aber für mich ist Handpan spielen an sich auch eine eigene Kultur, so wie ich das sehe, aber ja, das, was ich auch von dir oder auch anderen mitbekommen habe, da geht es wirklich nicht nur um die Musik. Ich denke, es geht auch in erster Linie um das Musikmachen an sich, die Tätigkeit an sich, glaube ich, erstmal. Und ja, natürlich auch diese Meditation und die Gedanken, die dabei hervorgerufen werden, das ist super, super spannend. Und ja, du nix, und das gibt mir so das Gefühl, wenn es so stimmt, da, gerade das, was ich gesagt habe, mit der Kultur etc., mit den Gedanken, dann ist es, glaube ich, auch eine gute Metapher für die lebensphilosophische Denkweise, die du hast oder die du primär auch vertrittst mit dem Im-Moment-Leben, weißt du, mit der Hingabe zum Moment und das Leben einfach im Jetzt zu genießen. Und ja, ich glaube, das ist genau das, was das Handband-Spielen auch mit dir verbindet und warum du es vielleicht auch im ersten Moment einfach so cool fandest, wo du es ausprobiert hast, weil es einfach für dich persönlich das Richtige ist, weißt du, mit den anderen Themen, die du auch machst.
Voll. Ich habe witzigerweise vorhin heute Nachmittag ein Reel gespeichert, was ich nach hier der Aufnahme posten werde, wo ich genau darüber in dem, also neben der Handpan-Musik, die ich da poste, ist so die Botschaft oder das, was ich da nochmal so inhaltlich vermittle, dass die Art, wie ich Handpan spiele, ist wirklich so nah an der Art, wie ich Vorträge halte oder wie ich jetzt dieses Gespräch mit dir führe. Ist ja nicht so, dass ich komplett blank auf die Bühne gehe, ne, und noch nie mir über ein Thema Gedanken gemacht habe und dann einfach ganz intuitiv gucke, sondern ich denke und überprüfe das ja. Im Alltag denke ich, ah krass, warum verhält der sich nicht so? Ich höre einen Podcast und denke, ah krass, okay, der hat das wahrscheinlich deswegen gemacht oder das ist ja wieder ein gutes Beispiel dafür. Also ich habe eine wahnsinnige Freude daran, das wirklich zu verstehen, also wirklich das Leben zu verstehen. Und ne, also es ist, begleitet mich, deswegen schreibe ich Bücher darüber, deswegen halte ich Vorträge darüber, deswegen rede ich gern mit Menschen darüber. Das heißt, ich kaue es ganz viel durch und erlaube mir dann im Moment mit diesem Background dann das zu sagen, was sich gerade richtig anfühlt. Aus diesem riesigen, endlosen Fundus an irgendwelchen Anekdoten, an Beispielen, aus Zitaten, an Gedanken, an Lebenserfahrung, an dem, was gerade da ist. Ja. Und löse mich dann im Zweifel auch von dem. Und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte gerade, manchmal kommen ja auch dann neue Zusammenhänge auf der Bühne. Ne? Also es ist nicht so, dass es nur ein neues Wiederwerden, sondern manchmal entsteht dann auf der Bühne, wo ich dann auch so, da steht ein, oh, kann das mal jemand mitschreiben? Das ist ein super spannender Gedanke. Den will ich nochmal, den hätte ich gerne im Buch. Kann das jemand festhalten?
Ja, genau.
Einfach, weil das dann aus dieser Freiheit entstehen kann. Und genauso spiele ich halt Handpan. Also, ich ist nicht so, dass ich mich da hinsetze und ich habe noch nie Handpan gespielt und dann gucke ich, was so entsteht. Ich spiele jeden Tag mit Freude eine Stunde Handpan oder länger und entdecke da ganz viel, verstehe, wie das Instrument funktioniert, ziehe mir auch die Theorie rein, höre Handpan, weil mich das inspiriert. Will auch wirklich die Mechanismen verstehen, aber halt auf eine spielerische Art, ohne jetzt irgendwie besser zu werden, sondern einfach, weil es mich interessiert und weil ich merke, dass es mir bei meiner Freude am Spiel gut tut. Und genauso ist dann, wenn ich Handpan spiele, und das ist wirklich der Unterschied auch zu der Art, wie ich sonst Musik gemacht habe, wo ich eher Songs auswendig gelernte Songs, zwar mit der Energie des Tages gefüllt habe, aber die war eigentlich relativ vorgegeben. Und so ist es, dass ich aus meinem Fundus schöpfe an verschiedenen Melodien, die irgendwo in meinem Kopf sind, an irgendwelchen Tonabfolgen, die irgendwo in meinem Kopf sind, an bestimmten Übergängen, die irgendwo sind. Aber dann lasse ich die los, gucke, was passiert und verbinde das Wissen über die Handpan oder die Melodien auf eine immer wieder neue Art und Weise, wie sie sich halt gerade anfühlt. Und manchmal entsteht auch was komplett Neues, was ich noch nie vorher gespielt habe, eben aus dieser Herangehensweise. Und das ist, finde ich, auch so schön, diese Paradoxie oder dieses Zusammenspiel. Also komplett im Moment sein muss ja gar nicht heißen, sich nicht auch mal vorzubereiten oder nicht auch mal zu büffeln oder mal ein Buch zu lesen oder vielleicht auch mal wirklich eine gewisse Anstrengung auch mal zuzulassen, ne?
Machen, ne?
Aber es ist halt das Vertrauen zu haben, im Moment immer wieder auch Neues entstehen zu lassen und nicht das Alte immer wieder zu replizieren, sondern einfach zu gucken, was ist auch angemessen für den Moment. Wie möchte das der Moment, dass ich ihm begegne? Wie möchte der Mensch, dass ich ihm begegne? Und da muss man halt eben auch bereit sein, dass es nicht vorhersehbar ist, dass es Abenteuer ist, dass man da mal daneben tritt. Aber es ist ja nur ein Gedanke, der entsteht mit diesem Danebentreten, wenn du weißt, wo du hin willst. Vielleicht ist ja genau dieser eine Satz, den du nicht zu Ende bringen kannst, genau der sorgt dafür, dass du irgendwie einen ganz besonderen Vortrag an dem Tag hältst. Wenn du aber unbedingt wieder dann zurück willst auf den alten Vortrag, dann wird es sich wahrscheinlich anfühlen wie ein Fehler, weil dann schaffst du den Vortrag auch nicht fertig, weil dann hast du eine Minute verloren, weil du dann irgendwie kurz verwirrt warst oder falsch abgebogen bist. Aber du kannst ja nur falsch abbiegen, wenn du dann wieder auf die Straße willst. Wenn du von da aus weiterfährst und sagst, dann geht's halt jetzt da lang, bist du ja genau richtig abgebogen. Und ich glaube, das ist halt eben ein wesentlich freieres, kreativeres und auch realitätsnäheres Leben als dieses sehr strikte, sehr enge, sehr kontrollierende, sehr vorausplanende, ne? Arbeitgeber, die bei der Einstellung fragen, wo siehst du dich in 10 Jahren? Sag ich, ja, bei euch will ich schon mal nicht arbeiten, offensichtlich. Ich möchte nicht wissen, wo ich in 10 Jahren bin. Was
Ja.
für eine langweilige Vorstellung.
Ja. Cool. Ich sehe hier gerade auch in meinem Leitfaden zum Thema Veränderung, was du jetzt gerade angesprochen hast. Ein Zitat von dir hast du auch angesprochen. Das ist cool, wie ich so gerade reflektiere während dem Gespräch. So, ich gehe meinen Leitfaden durch, aber eigentlich sollte ich das nicht machen und eigentlich sollte ich nicht Punkt für Punkt arbeiten und einfach so sprechen. Das ist gerade irgendwie so eine krasse Veränderung auch für mich. Aber du sagst, es geht nicht um Veränderungen aus dem Gefühl des Nicht-Genugseins heraus, sondern aus einer, das wollen wir doch mal sehen, Haltung. Das hatten wir, glaube ich, auch im Bezug mit ins kalte Wasser springen auch schon angeteasert. Aber erklär noch mal vielleicht genauer, was du damit mit dem Zitat von dir noch mal meinst.
Ja, also ich sollte nicht ins kalte Wasser springen, nur auf den Effekt bedacht. Ne? Also nur, ich mache das jetzt, damit das und das dann passiert, sondern versuchen immer wieder einfach die Freude am ins kalte Wasser springen zu kultivieren, die Lebendigkeit darin zu sehen, die Schönheit darin zu sehen, wenn ich das tue und was das Wahnsinniges mit meinem Leben machen kann, wenn ich ins kalte Wasser springe oder wenn ich halt einen neuen Job mache oder wenn ich einen neuen Job mache, weil ich denke, dann werde ich endlich glücklich. Das ist schon der erste Schritt in Verzweiflung und einem anstrengenden Leben. Wenn ich aber einfach sage, ich habe jetzt einfach Lust, das auszuprobieren. Und dann gucke ich mal, was das mit mir macht. Deswegen fand ich deine Formulierung vorhin auch so schön, als du gesagt hast, ich will mir das mal angucken, ob das mit dem Speaking, ne, das ist irgendwie eine Idee, das klingt spannend. Also habe ich Lust, was dafür zu tun, dass sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich in diese Richtung gehe. Und so funktioniert ja Leben. Ist ja nicht so, dass wir immer nur im Moment sind. Es ist ja, ich muss ja entscheiden, wo mein nächster Schritt hingeht. In jedem einzelnen Augenblick. Nur manche treffen eine Entscheidung und dann gehen sie 10 Jahre lang geradeaus und, ne, und wollen unbedingt auf die große Bühne und dann, da klappt es nicht, da klappt es nicht, da klappt es nicht, da klappt es nicht. Rudern die ganze Zeit gegen das Leben und sind 10 Jahre nur auf diesem Weg, obwohl die unterwegs, wenn die mal abgebogen wären, so viele tolle Dinge hätten erfahren können, nur weil die irgendwann mal auf irgendeinem Seminar sich auf eine Karte geschrieben haben, ich möchte Top-Speaker werden. Und auf einmal nistet sich dieser Gedanke wie so ein Pilz, wie so ein Parasit in deinen Kopf ein. Und treibt dich halt zur Veränderung, aber aus so einer Umzuhaltung halt. Ich mache das, um etwas zu erreichen, aus so einem Getriebensein heraus.
Da wollte ich noch zu kommen,
Ja,
ja.
und wenn du das aber einfach machst, weil du denkst, irgendwie, ich finde das eine geile Idee und ich muss es ja machen, um es wirklich zu wissen.
Ja.
Und dann mache ich mal eine Zeit lang was dafür. Wenn ich aber merke, das ist eine wahnsinnige Anstrengung, es ergibt sich überhaupt nicht natürlich. Es ist auch null, das Leben ist null supportive auf diesem Weg. Und ich kämpfe die ganze Zeit und ich kämpfe und ich kämpfe. Und ich merke, dass es eigentlich viel zu viel Energie dann kostet. Dann kann ich mich ja fragen, muss das wirklich sein? Muss ich wirklich auf die große Bühne? Oder kann ich nicht auch Spaß daran haben, in kleinen Kreisen zu sprechen, Seminare zu geben, Podcasts größer zu machen? Gibt es nicht auch andere Wege, das zu machen? Oder mache ich einfach einen Job als, keine Ahnung was, Physiotherapeut und mache das aber halt einfach mit genau der Haltung, für die ich stehen will und bin für die Menschen da, für meine Familie da, für die Menschen, die mich umgeben da, weil ich mich eben nicht kaputt arbeite an diesem Ziel, an diesem abstrakten Ziel, irgendwo hinzukommen und irgendwie Top-Speaker zu werden. Weil dann, wie will ich ernsthaft über Lebenskunst reden, wenn, auf einer Bühne, wenn ich selber ein sehr krampfhaftes Leben führe, auf dem Weg dahin, endlich darüber reden zu können?
Ja.
So, ja.
Die letzten Worte, die haben mich gecatcht. In meinen 20 Jahren, glaubst du, es ist eine Herausforderung für mich, mit diesen Themen nach außen zu gehen. Weißt du, aber ich mache es einfach, weil ich es machen will und weil ich Bock drauf habe, gerade in dem Moment. Vielleicht ist es in 2 Jahren was anderes, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das ist gerade das, was ich einfach machen will und das catch mich auch richtig. Und
Ja, und da
ich
den
hoffe,
Fokus, ja, also wie
ja.
du ja vorhin auch gesagt hast, ne, also die Freude, einen Podcast einfach zu halten, ne? Also einfach,
Ja,
allein
genau.
das ist doch scheißegal, was sich daraus ergibt. Wenn du mit Freude dir jetzt die Podcasts machst, ist das doch alles, also was gibt's damit zu erreichen? Wenn du aber gedanklich die ganze Zeit den Podcast nur als Sprungbrett für die Bühne siehst und das eher als so eine lästige Zwischenaufgabe, dann ist es eine vertane Zeit, wenn du dann in 2 Jahren doch nicht den Sprung auf die Bühne schaffst. Wenn du aber mit Freude jetzt die, und das ist eben der Unterschied, genau um auf das Zitat zurückzukommen, ne? Wenn du jetzt einfach aus, wollen wir doch mal sehen, dann Podcast hältst, aber auch versuchst, jeden einzelnen Podcast mit Begeisterung zu füllen und alles, was du tust, mit Begeisterung zu füllen, dann kannst du auch nicht scheitern. Dann kann nichts schief gehen. Und dann ist es auch egal, wenn es am Ende klappt oder nicht klappt oder was komplett anderes passiert, was du gar nicht vorhersehen konntest. Ach so, das stimmt ja, das kann man ja auch machen. Dafür bist du halt offen mit dieser Haltung. Wenn du aber nur stur auf diese eine Sache zurennst, dann übersiehst du das, dass du das auch machen könntest.
Ja, ich glaube, wir haben gerade so eine Art Keynote für das Thema Zielsetzung auch gemacht, wie es nicht sein sollte oder wie es man dann lieber machen sollte. Das ist super spannend auch, wenn ich es nochmal selbst anhöre, das Gespräch, um da auch nochmal das wieder zu hören. Und das finde ich einfach super spannend. Und ich habe jetzt tatsächlich eine Frage, die ich immer im Podcast stelle, zum Ende hin. Ich reflektiere aber wieder unser Gespräch und genau das ist das Geile. Man macht sich da so eine Vorstellung, wie so ein Gespräch laufen kann und in welche Richtung das geht. Du hast ja auch selbst einen Vortrag mal gehalten. Ich habe es auch in der Wildcard-Bewerbung gesagt, wo du einfach ohne Vorbereitung reingegangen bist. Und ich bin auch in diese Wildcard-Bewerbung ohne Vorbereitung reingegangen. Und ich bin aber hier mit Vorbereitung reingegangen, weil es mir einfach wichtig war, das nach außen zu bringen für die Zuschauer mit deinen Themen, die dich begeistern. Und darüber einfach zu sprechen. Und es hat sich ganz anders entwickelt, als diese Vorstellung einfach auch da war am Anfang. Das ist, glaube ich, so das Geile. Deswegen ist diese Energie auch da, weißt du? Die kommt halt dadurch, dass man es das gerade macht, diesen Moment gerade spürt, diese Freiheit in dem Moment auch spürt. Und jetzt reflektiere ich wieder. Diese Frage ist ähnlich zu der Freiheitsfrage, die am Anfang kam. Aber ich möchte sie einfach stellen und bin einfach mal gespannt, was du jetzt nochmal darauf antwortest. Was ist denn die eine Sache, Nanda, die vollständigste Glückseligkeit bei dir hervorruft, wenn du sie machst? Ist es eine Sache oder gibt es auch mehrere Sachen? Das frage ich dann immer gerne, aber ich überlege jetzt auch, ich reflektiere ja auch, ob das auch so Sinn macht oder ja, wie du das auch individuell beantwortest, weil es ist ja individuell von Mensch zu Mensch.
Also natürlich ähnlich wie bei der
Genau.
Freiheitsfrage, würde ich sagen, Glückseligkeit kommt tendenziell immer von innen. Es kann sein, dass im Außen vielleicht irgendein Auslöser ist, der dann dafür sorgt, dass im Innen die Glückseligkeit erzeugt wird, aber es ist nie eine Garantie. Es kann sein, dass du das eine Mal gehst du an diesen Strand und denkst, oh, ich bin jetzt so glücklich, ich bin so glücklich. Offensichtlich löst dieser Strand Glück in mir aus. Und dann gehst du am nächsten Tag dahin, voll die Scheißlaune, gleicher Strand, eigentlich alles perfekt. Und aber weil du gerade im Innen nicht klar mit dir bist, weil es dir nicht gelingt, im Jetzt zu sein, sondern gedanklich bei irgendwelchen anderen Aufgaben bist, die mit dem jetzigen Moment nichts zu tun haben, völlige Unzufriedenheit. Also kann es ja gar nicht an dem Ort liegen, sondern es braucht immer zu einem viel größeren Teil dich in Frieden, dich in Präsenz, dich im Einverstanden sein mit dem Moment, um diese tiefe Glückseligkeit hervorzurufen. Also würde ich sagen, ist die Meta-Antwort natürlich, also im Kontakt sein, einverstanden sein mit dem Moment, so wie er ist, das ist der Ort der maximalen Zufriedenheit oder der Modus. Und trotzdem glaube ich, dass es natürlich gewisse Dinge gibt, die man machen kann, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ne, wo man einfach aus Erfahrung weiß, auch Bewegung tut mir vielleicht gut, ein Spaziergang tut mir gut, Kajakfahren tut mir gut, Fahrradfahren tut mir gut, Musik machen tut mir gut. Oder richtig rumformulieren würde es heißen, ich tue mir gut, während ich Musik mache. Ich tue mir gut, während ich spazieren gehe. Weil so ist es nämlich eigentlich richtig rum. Und dann kann ich natürlich, wenn es mir gerade schlecht geht, sagen, ach, vielleicht lasse ich jetzt alles stehen und liegen und spiele jetzt einfach Musik. Das, glaube ich, fühlt sich jetzt einfach gut an. Oder ich mache mal einen Spaziergang. Ja, also das heißt, natürlich kann ich Dinge tun und ich glaube, was generell wichtig ist, ist halt Balance. Also selbst wenn ich mit Leidenschaft an Dingen arbeite, an denen ich auch Spaß habe und ich sitze dafür aber am Laptop und ich tue das 10 Stunden am Tag, dann wird mich das wahrscheinlich früher oder später fertig machen, wird mich das auslaugen, weil ich einfach nicht in der Balance bin, weil ich keine Pausen schaffe, weil ich das für den Körper komisch ist, die ganze Zeit so zu sitzen, weil ich nicht in der Bewegung bin. Also deswegen glaube ich gerade im Außen das, wo wir alle und wo wir gesellschaftlich auch verdammt schlecht drin sind, dran arbeiten können, ist einfach halt wirklich Pausen einzubauen. Ganz bewusst, viel häufiger am Tag, nichts Intentionales zu machen, sinnlose Dinge zu tun und die wirklich einzuplanen. Also was ich zum Beispiel mache, beim Buchschreiben wirklich sehr konsequent, beim sonstigen Arbeiten nicht ganz so konsequent, weil ich da mal selten so lange kreativ an einer Sache arbeite, dass ich halt, und da habe ich ja in meinem Buch Unfuck Your Mind dann auch ein Kapitel zugeschrieben, genau mit dieser Technik, dieses Kapitel über die Technik geschrieben, schöner Meta-Meta, mit diesem 52-17, also 52 Minuten arbeiten und dann 17 Minuten Pause machen und dann wirklich, also stelle ich mir auch einen Timer, da bin ich dann auch sehr unfrei erstmal, aber weil ich weiß, dass meine verstandliche Anordnung würde dann zu lange arbeiten oder würde dann zu sehr mich ins Ungleichgewicht reinmanövrieren, sodass ich wirklich 52 Minuten vollkommen fokussiert arbeite und dann aber auch 17 Minuten komplett bei der Pause bin, das dann stehen lasse und dann wieder 52 Minuten und auch in Summe einfach nicht zu viel mache an einem Tag. Diesen Anspruch, ah, ich muss 8 Stunden arbeiten und so, vor allem wenn es kreativ ist, das kann mein Gehirn einfach nicht. Und das ist eine absolute vorprogrammierte Frustration, wenn ich denke, ich müsste irgendwie allein schon 5 Stunden Nettoarbeitszeit schaffe ich nicht für mein Buch zu arbeiten an einem Tag. In der Regel mache ich im Moment sind es sogar eher so 3 bis maximal 4 mal 52 Minuten an meinem Buch pro Tag. Und dann höre ich auf, weil es nichts zu erreichen gibt, weil es egal ist, wann es rauskommt und weil ich merke, dass ich halt so leichter, und das ist der Bogen zu deiner Frage, in der Glückseligkeit, in der Freude am Schreiben, in der Kreativität bin, wenn ich es halt begrenzt halte. Und da wieder auch eigentlich im Kontakt mit mir und meinen Ressourcen und dem Moment bin und nicht krampfhaft versuche, weil ich was erreichen will, länger zu arbeiten. Ah, ich muss noch mehr schaffen, ich muss noch mehr schaffen.
Dieser Zwang, noch was machen zu müssen, weißt du? Du denkst,
Ja.
es muss noch was sein, aber im Endeffekt, ja, ist es nicht so.
Es ist genau. Und wenn es einfach nicht sein soll heute, dann auch das zu akzeptieren und dann zu sagen, okay, heute schreibe ich offensichtlich gar nicht an meinem Buch, sondern vielleicht mache ich irgendwas, schreibe ich ein, zwei E-Mails, weil da brauche ich nicht so eine Brain Capacity für. Vielleicht mache ich aber auch einfach gar nichts. Ja. Ja. Und das kann ich halt nur machen, wenn ich im Kontakt mit mir bin, mit meinem Körper, mit meinen Bedürfnissen, was sich einfach gerade offenbart und nicht stur da einfach so drüber gehe und den Prügel, ne, und einfach sage, nein, du machst das jetzt noch oder auch eine Sport, dann noch eine Trainingseinheit und noch eine Trainingseinheit und gar keine Ruhe gebe dem Körper, um das überhaupt mal zu verarbeiten, um das umzusetzen wieder in Adaptation, sagt man so, in
Ja.
Anpassungsprozesse muskulärer und sonstiger Natur. Ja.
Cool. Wir kommen zu einer Endfrage des Podcasts, die ich auch immer stelle. Das sind immer so zwei Fragen am Ende. Wichtige Sache ist, glaube ich, steht hier, also ich habe es hier aufgeschrieben, immer Endfrage und dann steht da in Klammern, sage ich meistens dem Gast, mach dir gerne Gedanken darüber, aber du kannst es auch einfach spontan beantworten, wie du möchtest. Es fällt mir gerade so auf, wie bescheuert das eigentlich ist.
Geil, ich fürchte, dein Skript wird sich verändern nach diesem Podcast.
Ja, oh ja, oh ja. Und genau das, die Frage wird jetzt wahrscheinlich auch, also sie ist tiefgründig in dem Sinne, dass ich mir gedacht habe, ja, let's go. Mir ist es wichtig, diese Tiefgründigkeit nach außen zu bringen. Aber in gewisser Weise ist es auch so mein Ego, was ich jetzt so herausgefunden habe, gerade das will, dass unbedingt diese super geile Frage gestellt wird am Ende des Podcasts, damit der Gast nochmal so richtig krass überlegt, weißt du, über diese Frage. Und das muss unbedingt sehr gut sein. Und es ist aber eigentlich komplett Bullshit oder egal, aber ich mach's wie
Schön.
vorher, ich stelle die Frage
Ja.
einfach nochmal und
Und
dann
wir gucken, was passiert. Ja.
kannst du darauf antworten, genau.
Und ich
Wenn du
bin
an
mir auf
deinem
jeden Fall der
Leben.
Tragweite jetzt bewusst der Frage.
Ja,
Das
genau, ja. Ich
ja.
habe mir so einen Spannungsbogen hier nochmal aufgebaut. Das mache ich immer sehr
Ja.
gerne, wie du merkst. Und zwar ist es, ja, Trommelwirbel, wenn du an dein Lebensende denkst, Neander, was sind denn die Worte, die du von deinen Mitmenschen und auch Liebsten hören möchtest, wenn sie von deinen Spuren, Erkenntnissen und auch Erlebnissen sprechen, die du hinterlassen hast?
Tja, jetzt denke ich über irgendeine Meta-Antwort nach und mein Gehirn geht in den Tilt.
Genau,
Auch
und
sehr
das
schön.
wird wieder hervorgerufen. Das ist
Ja.
geil, so auch diese Reaktion zu sehen, weißt du, auf diese Fragen von den ganzen, ja, Menschen, die ja auch sind. Und
Ja.
das ist auch echt cool. Ja.
Ja.
Deswegen ist die Frage auch cool.
Ja.
Finde
Ja. Also, es gibt mehrere Arten, das zu beantworten. Ne? Also
Ja.
ich wüsste jetzt gar nicht, ob, also ne, man könnte natürlich lebensphilosophisch, ne, da würden wir uns eher wiederholen. Und da ist wahrscheinlich dann mein Verstand, der dann nicht so viel Freude an der Wiederholung hat, wenn ich jetzt sagen würde, ne, er war immer im Kontakt mit dem Moment oder ne, er war bis selbst im Tode, selbst im Sterbeprozess war er noch vollkommen halt. Ist mit Hingabe zum Sterben gestorben. Das finde ich mich eigentlich eine ganz schöne Idee, auch diesen Teil oder auch auf dem Sterbebett nicht in der Vergangenheit zu überlegen, was alles schiefgegangen ist, sondern einfach da zu sein auf dem Sterbebett und das nochmal zu genießen. Die ganzen Leute, die vorbeikommen und mit einem sprechen oder nicht vorbeikommen und wo man einfach nur mit sich
Ja.
alleine ist, anyways. Aber ansonsten finde ich gerade im Umgang mit anderen Menschen super wichtig. Und das auch mit das Wichtigste so als Mensch, wirklich aus tiefstem Herzen und bestem Wissen und Gewissen, ohne den Anspruch, dass es dann das Richtige ist oder dass es auch funktioniert, für andere Menschen da zu sein, denen zu helfen, für andere Tiere da zu sein, die zu helfen, einfach in Summe, mit dem Anspruch, hier zu sein, irgendwie Teil der Lösung zu sein, den Ort, die Welt zu einem schöneren Ort zu machen, das Gemeinschaftliche öfter auch über das Individuelle zu stellen oder halt anders formuliert anzuerkennen, dass es das Individuelle nicht gibt, sondern dass es nur das Gemeinschaftliche gibt und dass eigentlich alles, was ich tue, sich daran fokussieren sollte, auch an dem Großen und an der Verbindung. Und wenn das meine Mitmenschen so sehen würden, fände ich das schön. Müssen sie aber auch nicht, weil eigentlich ist es geht's sie sie können es ja nur durch ihre Brille sehen. Und selbst wenn sie es nicht sehen würden und ich hätte es aber versucht, dann ist es auch in Ordnung. Ich kann ja nicht steuern, wie die im Endeffekt mein Leben sehen.
Ja, ich glaube, das sind gute Endworte, um ja einfach an der Stelle das echt super, super tolle Gespräch, ja, Interview. Es war kein Interview, es war einfach ein Gespräch. Genau das ist ja das, was eigentlich sein sollte, so im Endeffekt. Und ich habe es ja am Anfang gesagt, diese Gespräche, die rufen mir einfach so diese Glückseligkeit in dem Fall aus. Das ist halt dieses Wort, was ich dafür finde gerade. Und es bringt mich so viel weiter. Und es ist so schön, diese individuellen Geschichten zu hören und ja im Endeffekt damit nach außen zu bringen, einfach weil wir hier gerade was aufnehmen und es auf eine Plattform dann im Endeffekt nach außen kommt und die Leute es dann anhören können, wenn sie es möchten. Und das finde ich super schön. An der Stelle einfach nochmal gesagt, schaut gerne unbedingt beim Leander vorbei auf seinem Instagram-Kanal, wird auch in den Shownotes verlinkt. Und ich bedanke mich bei dir, Leander, für dein Dasein, für dein tägliches Tun und Handeln. Ich freue mich auf alles, was kommt. Cool. Im Leben generell und ja, vielen, vielen Dank und ich nehme mal für dich die Antwort auch hier.
Ja, sehr gerne, es war super schön, danke für deine Offenheit, die Selbstreflexion, das war auch schön zu sehen und ja. Ja, danke dir, mach's gut. Cool.
Hört rein, mach's gut und hab noch eine gute Zeit, ciao.
Ciao, ciao.